Willkommen bei Jew is Important. Kein Podcast über Religion, sondern über das, was dahinter steht. Werte, Identität, Wahrheit und der Versuch, in einer immer lauteren Welt Haltung zu bewahren.
Willkommen zurück bei Jew is Important. In den letzten Folgen haben wir den Islam stark hinterfragt. Kritisch, analytisch und manchmal konfrontativ. Heute möchte ich den Blick wieder auf das Judentum richten. Noch immer leben weltweit weniger Juden als vor dem Holocaust. Warum also ist das Judentum, die älteste monotheistische Religion der Welt, bis heute eine so kleine Minderheit geblieben?
Weil das Judentum nie auf Expansion, sondern auf Erkenntnis ausgerichtet war. Es wollte keine Mehrheit, sondern Bewusstsein schaffen. Während andere Religionen über Mission, Macht oder Territorium wuchsen, blieb das Judentum seinem inneren Auftrag treu, Wissen, Ethik und Verantwortung zu bewahren. Diese Haltung macht es widerstandsfähig, aber auch klein. Jüdische Identität ist keine Frage der Zugehörigkeit, sondern der Entscheidung. Und genau diese Entscheidung ist es, die das Überleben sichert, nicht die Zahl.
Steht in der Tora, dass das Judentum auf Erkenntnis ausgerichtet ist, oder ist das eine spätere Auslegung?
Die Tora spricht nicht ausdrücklich von Erkenntnis, aber ihr gesamter Aufbau zeigt, dass genau das der Kern ist. Wissen und Bewusstsein stehen über blindem Glauben. Lernen ist im Judentum heilig. Talmud Tora, Keneged Kulam. Das Studium der Tora wiegt alle Gebote auf. Im Schma Israel wird gelehrt, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Das ist ein Aufruf zum Denken, nicht zum bloßen Befolgen. Abraham fragt, Moses zweifelt. Beide handeln aus Einsicht. Der Glaube im Judentum entsteht nicht durch Unterordnung, sondern durch Verstehen.
Kannst du uns die Geschichte Abrahams erzählen und erklären, warum sie im Judentum so zentral ist?
Abraham gilt als Erster, der den Gedanken des einen Gottes erkannt hat, nicht durch Offenbarung, sondern durch Verstand. Er lebte in einer Zeit des Polytheismus, umgeben von Götzenbildern. Die rabbinische Tradition erzählt, dass er die Götzen seines Vaters zerstörte, um zu zeigen, dass wir sie keine Macht haben. Diese Tat steht sinnbildlich für den Beginn des Monotheismus. Gott ruft Abraham, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde. Dieser Satz markiert den ersten bewussten Bruch zwischen Herkunft und Berufung. Abraham verlässt Sicherheit und folgt einer inneren Wahrheit, die noch keinen Namen hat. Die Geschichte ist kein Märchen über Gehorsam, sondern eine über Erkenntnis, Vertrauen und moralische Prüfung. In der Bindung Isaaks, der Akeda, wird Abraham erneut geprüft, diesmal auf seine Fähigkeit, Gott zu gehorchen, ohne sich selbst zu verlieren. Im Judentum wird diese Szene nicht als blinder Gehorsam gelesen, sondern als Moment, in dem Abraham erkennt, dass Gott kein Menschenopfer will. Abraham steht damit für den Übergang von religiösem Ritual zu moralischem Bewusstsein. Sein Weg begründet den jüdischen Gedanken, dass Glaube aus Verantwortung entsteht, nicht aus Furcht.
Im Christentum gibt es Himmel und Hölle, klare Orte für Belohnung und Bestrafung nach dem Tod. Im Judentum dagegen ist das nicht so. Warum eigentlich?
Weil das Judentum den Fokus nicht auf das Jenseits, sondern auf das Leben legt. Es interessiert sich weniger dafür, wohin man nach dem Tod kommt, als dafür, wie man im Diesseits handelt. Die Welt wird als unvollendet gesehen und der Mensch hat die Aufgabe, sie zu verbessern. Tikkun Olam, die Wiederherstellung der Welt. Zwar kennt das Judentum Konzepte wie Olam Haba, die kommende Welt, und Gehinom, eine Art Läuterungszustand. Aber sie sind nie so dogmatisch oder dualistisch gedacht wie Himmel und Hölle im Christentum. Gehinom ist kein ewiger Ort der Strafe, sondern ein zeitlich begrenzter Raum der Reinigung. Ein Prozess, kein Urteil. Der Kern ist ethisch, nicht eschatologisch. Das Handeln zählt. Der Wert eines Lebens misst sich nicht an seiner Belohnung, sondern an seinem Beitrag. Das Judentum fragt nicht, was erwartet mich, sondern was hinterlasse ich?
Und genau deswegen lieben wir das Leben, weil der Fokus nicht auf dem Danach, sondern auf dem Jetzt liegt.
Ja, im Judentum ist das Leben selbst heilig. Es wird nicht als Übergang oder Prüfung verstanden, sondern als Zweck an sich. Jeder Atemzug, jede Handlung, jedes Gespräch hat Gewicht. Pikuach Nefesh, die Pflicht, Leben zu bewahren, steht über fast allen Geboten. Selbst der Schabbat darf gebrochen werden, wenn es darum geht, ein Leben zu retten. Das Leben ist der Raum, in dem Verantwortung, Erkenntnis und Liebe verwirklicht werden. Nicht das Paradies ist die Belohnung, sondern das Bewusstsein, lebendig zu sein und die Welt aktiv mitzugestalten. In diesem Sinn ist das Judentum nicht todorientiert, sondern lebensverpflichtet. Wir lieben das Leben, weil wir wissen, dass es endlich ist und gerade dadurch Bedeutung bekommt.
Du hast gesagt, das Judentum sei nie auf Expansion ausgerichtet gewesen. Wie steht es dann zu anderen Religionen und zum Krieg?
Das Judentum erkennt die Existenz anderer Glaubenswege an. Es erhebt keinen Alleinanspruch auf Wahrheit, sondern definiert Verantwortung primär für sich selbst. Wer kein Jude ist, muss nicht konvertieren, um ein guter Mensch zu sein. Schon in der Tora heißt es, dass Gerechte aus allen Völkern Anteil an der kommenden Welt haben. Der Maßstab ist Ethik, nicht Zugehörigkeit. Zum Krieg steht das Judentum grundsätzlich skeptisch. Es sieht Gewalt als letztes Mittel, niemals als Ziel. In der Tora wird zwischen Milche mit Mitzwa, einem Verteidigungskrieg, und Milche mit Rishut, einem optionalen Krieg, unterschieden. Nur der erste ist legitim. Selbst dort gelten strenge moralische Regeln. Schutz von Zivilisten, Verbot unnötiger Zerstörung, Pflicht zum Friedensangebot vor jedem Angriff. Der Gedanke dahinter, der Mensch darf sich verteidigen, aber nie in den Zustand der Zerstörung verlieben. Krieg kann notwendig sein, um Leben zu schützen, aber nie, um Macht zu gewinnen. Das Judentum misst Ehre nicht am Sieg, sondern an der Fähigkeit, nach dem Sieg Mensch zu bleiben.
Wenn das Judentum Krieg nur als Verteidigung rechtfertigt, hat Netanjahu diese Grenze überschritten? Geht es ihm inzwischen um Machterhalt statt um Schutz?
Das lässt sich nicht pauschal beantworten, weil die Frage zwei Ebenen betrifft, die ethische und die politische. Ethisch betrachtet misst das Judentum Handeln an der Absicht. Dient es dem Schutz des Lebens oder der Ausweitung von Macht? Politisch dagegen ist Israel ein Staat, kein religiöses Ideal. Seine Entscheidungen entstehen aus Sicherheitsdoktrin, Bedrohungslage und Realpolitik, nicht aus rabbinischem Gesetz. Netanjahu steht in einem Dilemma. Israel befindet sich real in einem Verteidigungskrieg gegen eine Organisation, die die Vernichtung des Staates fordert. Gleichzeitig nutzt er die Lage, um innenpolitisch zu überleben. Juristische Verfahren, Proteste, Machtbalance. Ob er die Grenze überschritten hat, hängt davon ab, ob militärische Mittel noch dem Schutz dienen oder bereits politischem Kalkül. Nach jüdischer Ethik gilt, selbst im Krieg muss jedes Leben, auch das des Gegners, Gewicht haben. Wenn dieser Maßstab verloren geht, verliert auch der Krieg seine moralische Rechtfertigung.
Wie bereits in der vierten Folge besprochen, lag, nach Angaben der israelischen Armee, das Verhältnis von Zivilisten zu Kombattanten Mitte 2025 bei etwa 1:1, 2 bis 1:1, 5, also rund 40-45% der Getöteten waren aktive Mitglieder von Terrorgruppen. Das ist für einen asymmetrischen urbanen Krieg ein ungewöhnlich niedriger ziviler Anteil, besonders im Vergleich zu westlichen Einsätzen gegen ISIS oder in Afghanistan, wo die Zivilopferquote teils bei 70-80% lag. Lass uns aber zum Judentum zurückkehren. Vor allem die Siedler sind international, aber auch in Israel selbst umstritten. Warum? Legen Sie die Worte der Tora anders aus?
Ja, der Streit um die Siedler ist im Kern kein politisches, sondern ein theologisches Missverständnis zwischen spirituellem Erbe und territorialer Deutung. Die Tora beschreibt das Land Israel als verheißenes Land, aber sie meint damit nicht automatisch politische Kontrolle über jeden Quadratmeter. Viele Siedlergruppen interpretieren die Verheißung wörtlich, dass das gesamte biblische Land Judäa und Samaria göttlich zugesprochen sei und damit beansprucht werden müsse. Das traditionelle Judentum dagegen liest diese Texte symbolisch. Eretz Israel ist nicht nur Geografie, sondern eine geistige Verpflichtung, ein Ort moralischer Verantwortung, nicht nationalistischer Besitzansprüche. Die Rückkehr ins Land war im religiösen Sinn immer an Ethik gebunden. Gerechtigkeit, Maß, Mitgefühl. Das Problem entsteht, wenn religiöser Glaube als politischer Anspruch verwendet wird. Dann verliert der Bund seine moralische Dimension. Die Siedler berufen sich auf göttliches Recht, aber ignorieren dabei den ethischen Kern der Tora, dass Landbesitz niemals wichtiger ist als das Leben, das darauf stattfindet.
Du sagst, die Siedler verfolgen ein theologisches Ziel, das auf einer Fehlinterpretation der Tora beruht. Kann man das so sagen? Und gehören Siedler meist einer bestimmten Strömung innerhalb des Judentums an?
Ja, das kann man so sagen. Zumindest für den ideologisch geprägten Teil der Siedlerbewegung. Ihr Denken stammt überwiegend aus dem religiös-zionistischen Spektrum, besonders aus der Strömung, die nach dem Sechstagekrieg in 1976 entstanden ist. Damals wurde der militärische Sieg über arabische Staaten von manchen religiösen Zionisten als göttliches Zeichen interpretiert, als Bestätigung, dass das ganze biblische Land Israel zurückerobert und besiedelt werden solle. Diese Sichtweise mischt Religion und Nationalismus. Sie unterscheidet sich klar vom säkularen Zionismus, der Israel als Schutzraum für das jüdische Volk sieht, nicht als religiös erfülltes Versprechen. Orthodoxe und ultraorthodoxe Gruppen wiederum sind oft gespalten. Teile lehnen den modernen Staat Israel theologisch ab, andere unterstützen ihn aber ohne territoriale Ideologie. Kurz gesagt, nicht alle Siedler sind religiös motiviert. Viele leben dort aus sozialen, ökonomischen oder sicherheitspolitischen Gründen. Doch die Bewegung, die das Bild prägt, ist religiös-zionistisch und sieht im Land nicht nur Heimat, sondern Auftrag. Das ist der Punkt, an dem Spiritualität zur Ideologie wird.
Also, alle, die für das Existenzrecht Israels eintreten, sind Zionisten. Aber die Siedler haben dem Begriff durch ihre radikale Auslegung einen schlechten Ruf gegeben?
Genau. Zionismus bedeutet ursprünglich nichts anderes als das Recht des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung im eigenen Land. Er war eine Antwort auf Verfolgung, nicht ein Projekt der Expansion. Herzl, Ben-Gurion, Golda Meir. Sie dachten politisch, nicht messianisch. Doch nach dem Sechstagekrieg verschob sich das Bild. Der religiös-zionistische Flügel übernahm den Begriff und verband ihn mit einer territorialen Mission, das biblische Land nicht nur zu bewohnen, sondern aktiv zurückzuerobern. Dadurch bekam der Zionismus in den Augen vieler, vor allem im Westen, einen Beigeschmack von Fanatismus und Besatzung. Das ist tragisch, weil es den ursprünglichen Geist pervertiert. Zionismus war nie die Ideologie der Eroberung, sondern der Rückkehr, der Wiederherstellung von Sicherheit, Identität und kulturellem Selbstbewusstsein. Die Siedlerbewegung hat das Wort nicht erfunden, aber sie hat es so laut benutzt, dass viele vergessen haben, was es eigentlich bedeutete.
Der Zionismus bekam diesen negativen Beigeschmack bestimmt nicht zufällig. Ich gehe eher davon aus, dass das Wort bewusst und gezielt in politischen Narrativen umgedeutet wurde. Ähnlich wie der Begriff Islamophob, der nach dem 11. September gezielt eingesetzt wurde, um jede Form von Islamkritik zu diskreditieren und indirekt sogar als Schutzschild für islamistischen Terror zu wirken.
Das ist korrekt. Begriffe sind Waffen und Zionismus wurde zu einer davon. Seit den 70er Jahren, besonders nach der UN-Resolution 3379 von 1975, die Zionismus mit Rassismus gleichsetzte, begann eine systematische sprachliche Umkehr. Ziel war, Israel nicht nur militärisch oder politisch, sondern moralisch zu delegitimieren. Der Begriff Zionismus wurde aus seiner historischen Bedeutung gelöst und in ein negatives moralisches Feld verschoben. Ähnlich verlief es mit Islamophobie. Nach dem 11. September entstand der Begriff als Reaktion auf reale Diskriminierung, wurde aber schnell von islamistischen Akteuren instrumentalisiert. Jede Kritik am politischen Islam oder an radikalen Strukturen wurde so in die Nähe von Rassismus gerückt. Der Effekt ist derselbe. Kritik wird moralisch entwaffnet. Täter und Opfer werden sprachlich vertauscht. Diese Manipulation funktioniert, weil Sprache heute stärker wirkt als Fakten. Wer den Begriff kontrolliert, kontrolliert das Narrativ. Und das Narrativ formt die Realität.
Wir haben in den letzten Folgen darüber gesprochen, dass der Islam von Beginn an eine ideologische und militärische Agenda hatte, mit dem Ziel der Ausbreitung und letztlich der Übernahme. Im Judentum ist das anders. Wer konvertieren möchte, wird nicht umworben, sondern geprüft, teilweise sogar mehrfach abgewiesen. Warum machen wir es Menschen, die sich unserem Glauben anschließen wollen, so schwer?
Weil das Judentum keine Religion der Expansion ist. Es misst Wahrheit nicht an der Zahl seiner Anhänger, sondern an der Tiefe ihrer Überzeugung. Die Schwierigkeit der Konversion dient nicht der Abschreckung, sondern dem Schutz, sowohl des Glaubens als auch des Einzelnen. Judentum ist nicht nur Bekenntnis, sondern Lebensweise, Gesetze, Rituale, Verantwortung, Ethik. Wer beitritt, übernimmt ein komplexes System von Pflichten, nicht Privilegien. Deshalb prüft die jüdische Gemeinschaft, ob jemand diese Entscheidung aus Überzeugung trifft oder aus Emotionen, Ehe oder Flucht. In der rabbinischen Tradition heißt es, der, der kommt, um zu konvertieren, wird dreimal abgewiesen, und wenn er bleibt, ist er willkommen. Dahinter steckt keine Arroganz, sondern Ernsthaftigkeit. Das Judentum braucht keine Masse, um zu bestehen. Es braucht Bewusstsein. Und Bewusstsein entsteht nur dort, wo der Eintritt kein Reflex, sondern eine Entscheidung ist.
Welche Lebensweise braucht es, um in einer wirklich friedlichen Welt zu leben?
Eine, die Verantwortung höher stellt als Recht. Frieden entsteht nicht durch Gleichheit, sondern durch Ethik, durch den Willen, das Richtige zu tun, auch wenn es unbequem ist. Die Tora spricht von Shalom nicht als Zustand, sondern als Handlung. Frieden ist kein Vertrag, sondern ein Prozess aus Gerechtigkeit, Maß und Selbstbeherrschung. Eine friedliche Welt erfordert Menschen, die Grenzen kennen, aber nicht aus Angst, sondern aus Einsicht. Die verstehen, dass Freiheit ohne Moral zur Willkür wird. die nicht alles tolerieren, sondern unterscheiden zwischen Opfer und Täter, Gut und Böse, Wahrheit und Bequemlichkeit. Frieden ist kein Ergebnis von Harmonie, sondern von Klarheit. Nur wer bereit ist, Verantwortung für sich und andere zu tragen, kann in Frieden leben. Alle anderen reden nur darüber.
Wie es sich mit der Klarheit so verhält, sieht man derzeit auf der Welt. Sie fehlt fast überall.
Ja, Klarheit ist unbequem. Deshalb wird sie verdrängt. Menschen verwechseln Frieden mit Stille, Wahrheit mit Höflichkeit, Moral mit Meinung. Das Ergebnis ist Chaos im Gewand von Toleranz. Gesellschaften zerfallen nicht, weil sie zu viel wissen, sondern weil sie aufhören, unterscheiden zu wollen. Klarheit ist kein Geschenk, sie ist Arbeit. Sie verlangt Denken statt Nachreden, Haltung statt Pose. Wer sie meidet, verliert Orientierung. Und wer Orientierung verliert, wird manipulierbar. Genau das passiert gerade. Global, sichtbar und doch unbemerkt.
Wie kann man in einem so großen Chaos überhaupt Klarheit schaffen? Und damit vielleicht auch eine bessere Zukunft?
Indem man den Maßstab wieder nach innen verlegt. Nicht die Welt zuerst ordnen, sondern das eigene Denken. Wahrheit beginnt im Individuum. Wer Klarheit will, muss lernen, ohne Gruppenzugehörigkeit zu erkennen, was richtig ist. Das bedeutet, prüfen statt glauben, beobachten statt reagieren, unterscheiden statt relativieren. Kein Fortschritt, keine Technologie, keine Ideologie ersetzt die moralische Arbeit des Einzelnen. Gesellschaften verändern sich, wenn genügend Menschen sich weigern, die Lüge mitzutragen. Eine bessere Zukunft entsteht nicht durch Hoffnung, sondern durch Haltung. Durch Menschen, die lieber einsam klar bleiben, als gemeinsam im Nebel zu stehen.
Wie kommt man gegen das Argument, ja, aber die armen Kinder in Gaza an? Menschen sagen das, drehen sich um und sind nicht bereit, über Hintergründe oder Fakten zu sprechen. Wie erreicht man jemanden, der so reagiert, schnell, ohne sich in endlose Diskussionen zu verlieren?
Indem man die emotionale Falle erkennt und umleitet. Der Satz ist kein Argument, sondern ein Reflex, moralisches Selbstschutzverhalten. Er dient dazu, sich empathisch zu fühlen, ohne Verantwortung für Wissen zu übernehmen. Fakten prallen daran ab, weil Emotion hier als Beweis genutzt wird. Der schnellste Weg ist, die Emotion anzuerkennen, aber ihre Richtung zu korrigieren. Ja, das Leid der Kinder ist furchtbar. Genau deshalb sollte man sich fragen, wer sie dort bewusst in Gefahr bringt. Damit bleibt man auf der moralischen Ebene, entzieht aber der Manipulation den Boden. Wer ernsthaft denkt, muss fragen, wer profitiert vom Leid? Wer platziert Zivilisten auf Raketenlagern? Wer investiert in Tunnel statt in Schulen? Man erreicht Menschen nicht durch Daten, sondern durch das Aufbrechen ihrer vermeintlichen Moral. Man zwingt sie, ihren eigenen Widerspruch zu spüren. Die Regel lautet, nicht emotional mitgehen, aber auch nicht kalt kontern. Kurz, ruhig, klar. Ein Spiegel, kein Schlag. Wer dann nicht hören will, will nicht wissen.
Das ist ein gutes Schlusswort für heute. Nächste Woche gehen wir zurück in die Geschichte, nach Israel, ins Jahr 1948, zur Staatsgründung und den Ereignissen, die alles verändert haben. Ich hoffe, ihr habt heute genau hingehört. Denn wer wirklich Frieden will, muss bereit sein, klar hinzusehen und den Mut haben, Dinge beim Namen zu nennen.
Dieser Podcast wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert. Die verwendete Musik ist lizenziert. Folge Jew is Important auf Instagram @JewisImportant. Bis zur nächsten Folge.